Ich finde, das war doch schon eine Predigt. Ich habe einen etwas herausfordernden Predigttext heute für uns. Der steht im 1. Korintherbrief im Kapitel 10, die Verse 1 bis 13 und ich lese nach der Einheitsübersetzung. Überschrieben mit sehr ermutigend: Israels Geschichte als Warnung. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. Alle aßen auch die gleiche geistgeschenkte Speise und alle tranken den gleichen geistgeschenkten Trank, denn sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen zog, und dieser Fels war Christus. Gott aber hatte an den meisten von ihnen keinen Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkommen. Das aber geschah als warnendes Beispiel für uns, damit wir uns nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene sich von der Gier beherrschen ließen. Werdet nicht Götzendiener wie einige von ihnen, denn es steht in der Schrift: Das Volk setzte sich zum Essen und Trinken, dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Lass uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Damals kamen an einem einzigen Tag 23.000 Menschen um. Lass uns auch nicht Christus auf die Probe stellen, wie es einige von ihnen taten, die dann von Schlangen getötet wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten. Sie wurden vom Verderber umgebracht. Das aber geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient. Uns zur Warnung wurde es aufgeschrieben, uns, die das Ende der Zeiten erreicht hat. Wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, so dass ihr sie bestehen könnt. Amen. Uff, kann ich nur sagen, was ist das für ein Text, was für eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite auch was für eine Zusage. Denn vor allen Dingen bei Paulus ist das so, es fängt meistens heavy an und dann gibt es aber doch noch eine Auflösung. Und ich verspreche euch, ich bemühe mich auch um diese Auflösung heute. Weil bei Paulus steht am jeweiligen Ende immer seine Gnade, seine Liebe über dem Anspruch. Doch Zuspruch und Anspruch gehören zusammen. Das ganze Evangelium ist nicht nur, Gott ist gut. Ja, Gott ist gut, aber er ist auch heilig. Und das beides kommt eben zusammen, was wir ja auch im Lobpreis heute gehabt haben. Wir stehen ja am Ende der Fastenzeit und fast ist es noch möglich, eine Predigt wie diese zu halten. Viele nutzen ja die Fastenzeit, um mal aus irgendwas auszubrechen, aus einer Gewohnheit, vielleicht um mehr Zeit zu haben, um mit Gott über Dinge zu reden, aber sich in irgendeinem Bereich herauszufordern. Und ich möchte uns mit diesem Text heute herausfordern. Paulus, der große Völkerapostel, schreibt ja den Brief an die Korinther an sehr gebildete, an aufgeklärte Menschen. Das waren Griechen, die einen hohen Wissensstand hatten. Doch wie so häufig menschelte es auch bei ihnen gehörig. Da gab es Spaltung, Parteiung, Neid, da gab es all das, was wir so kennen. Und deshalb spart Paulus auch bei ihnen nicht mit klaren Worten. Er lehrt sie, er ermutigt sie, aber er ermahnt sie auch. Und die stehen besonders in den Kapiteln 10 und 11, diese Ermahnung und diese Warnung. Und eine davon ist unser Text heute mit Israels Geschichte als Warnung. Ich finde das einen ganz schön drastischen Vergleich. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Korinther ein totaler Schock gewesen sein muss. Was hatten sie mit diesem Volk Israel zu tun? Das war doch tiefstes Altes Testament. Die kannten ja noch nicht mal Jesus. Die hatten kein Ostern, die hatten kein Pfingsten erlebt. Nach dem Motto, Paulus, ist dir klar, dass das ein Vergleich ist, der total unangemessen ist. Ich glaube, dass das für die Korinther eine totale Demutsübung war, überhaupt zuzuhören. Und dann sagt auch Paulus noch, wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Was hat er damit gemeint? Ich glaube, die sollten sich in keinster Weise in dieser Sicherheit wähnen. Wieso? Wir haben doch Jesus. Wir haben doch seine Gnade. In falscher Selbstzufriedenheit oder auch Unbekümmertheit. Einmal Christ, immer Christ. Und wenn man sich mal so den Korintherbrief durchliest, ermahnt Paulus an diversen Stellen. Er sagt zum Beispiel auch, es ist mir alles erlaubt, aber es ist mir nicht alles nützlich. Nach dem Motto, ja, ihr habt die Freiheit, aber missbraucht sie nicht gleich wieder auf der anderen Ecke. Wo es eben steht, dass es wichtig ist, dass nicht ihr Bauch ihr Gott ist. Was alles mit dem Ich zu tun hat. Doch erstmal zurück zum Text. Während der gesamten 40 Jahre Wüstenzeit hatte Gott sich ja um das Volk Israel gekümmert. Er hatte sie beschützt, er hatte sie versorgt, er hat sie bewahrt durch viele Zeichen und Wunder. Er war immer da und er war für alle da. Und ich weiß nicht, ob ihr das beim Lesen gesehen habt, ich habe mir erlaubt, diese alle fett zu schreiben. 5-mal taucht das auf. Gott hat allen dieselbe Gnade erwiesen. Er hat alle beschützt. Er hat alle versorgt. Aber dann steht da auch, an den meisten hatte er keinen Gefallen. Wieso das denn? Israel war doch der Augapfel Gottes. Israel war doch das auserwählte Volk. Was war denn da überhaupt passiert? Er hatte sie bewahrt beim Zug durchs Rote Meer. Damit hatten sie für immer die Knechtschaft verlassen, die Sünde verlassen und einen Abbruch zum Land der Sünde begangen. Diese Durchquerung war nur einmal geschehen und nur in eine Richtung, in Richtung gelobtes Land. Außerdem hatten alle Geschehnisse Israel doch mit Mose verbunden. Hier steht, dass sie auf Mose hingetauft worden sind. Mose, der Beauftragte, der Befreier. Paulus gebraucht hier die Wolke und das Rote Meer als Sinnbild für die Taufe. Dann noch weiter. Dann aßen sie alle die gleiche geistgeschenkte Speise und alle tranken auch geistgeschenkten Trank. Denn sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Ein weiteres Sinnbild, dieses für das Abendmahl. Und für Paulus war das ganz klar. Das war nicht eine Trennung Altes Testament, Neues Testament, sondern dass Gottes Heilshandeln auch schon im Alten Bund durch Christus geschah. Und was wir auch tun, den Alten Bund immer durch den Neuen hindurch lesen. Mit anderen Worten, Israel hatte alles, alles, alles bekommen, was auch wir jemals bekommen könnten. Doch nur ganz wenige haben das gelobte Land eben auch noch gesehen. Wieso? Weil sie sich auf dem Weg irgendwann haben nicht mehr von dem Heiligen Geist, von Gott leiten lassen, sondern von sich selbst. Wie dort steht, sie haben ihren Begierden freien Lauf gelassen. Sie haben sich von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen. Und Gier ist all das, was sie selbst meint. Gier kann was ganz Positives in was Negatives ummünzen. Und niemand, damit auch nicht die Korinther, sollten irgendwie auf die Idee kommen, auf die Israeliten hinabzusehen und zu sagen, also ehrlich, ihr habt das wirklich nicht hingekriegt. Also ich habe ja den Heiligen Geist. Ich bin ja ganz weit vorn. Doch, das Alte Testament gilt auch noch für uns. Es hat sich in Christus erfüllt. Wieso? Weil dieses Verhalten einfach nur typisch für unser Menschsein ist. Deshalb kann es bei allen Menschen sich wiederholen und auch bei dir und bei mir. Da steht aber, es geschah als warnendes Beispiel, übersetzt mit typisch. Habe ich erst gedacht, wieso das denn? Ja, weil wir Menschen so gestrickt sind. Sobald wir selber wieder unser Chef, unsere Chefin sind, geht's wieder nur um mir, meiner, mich. Und das ist leider für den alten Menschen typisch, wenn wir auch in völlig anderen Zusammenhängen stehen als im Alten Testament. Und dann werden da alle möglichen Formen des Götzendienstes aufgeführt, die natürlich der eigenen Sünde entspringen. Und unser goldenes Kalb kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber es hat immer den Anfang und das Ende im Ich. Beides ist unvereinbar. Dieser Götzendienst, der vor allen Dingen sich meint, ich bin jetzt auch mal dran. Und Glaube, das passt nicht zusammen. Und egal, wie gut der Staat auch bei den Korinthern war, hier gibt's eine ganz klare Abmahnung. Immerhin hatte Gott ja die Israeliten aus der Sklaverei rausgeholt. Er hatte alles getan, damit sie nun dieses gelobte Land kennenlernen sollten. Dennoch waren die meisten von uns verkehrt abgebogen. Wenn wir auf der Esoterikmesse sind, dann frage ich immer so, um so einen Einstieg zu haben, na, hast du mit dem christlichen Glauben auch was zu tun, weil wir sind hier aus unterschiedlichen christlichen Gemeinden und ich würde gerne im Namen Jesu beten, darf ich das auch in deinem Fall tun? Und dann beeilen sich die Leute meistens ganz schnell zu sagen, ja, ja, ich bin auch Christin, ich bin getauft und konfirmiert. Und wo ich sagen kann, nee, das ist nicht unsere Definition von Christsein. Christsein ist, dass Jesus mein Herr ist. Und nicht, dass ich das auch noch so mal ein bisschen dazu benutze. Die Lebensübergabe ist nur der erste Schritt. Und dann folgt dieser lebenslange Weg. Was ich super finde, ich finde Paulus einfach, das ist mein großes Vorbild. Am Briefbeginn begrüßt er die Korinther womit? Genau, mit ihr Heiligen, an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, die Geheiligten in Christus, die berufenen Heiligen. Paulus nennt sie Heilige und das definitiv nicht wegen ihres Verhaltens, weil das war ja alles andere als salonfähig. Sondern er hat sie aufgrund ihres in Christus Seins Heilige genannt, weil sie in Christus schon heilig waren, obwohl sie noch unheilig gehandelt haben. Und trotz aller Kritik will Paulus das den Korinthern verklickern, sich von Beginn an in Christus zu sehen. Wenn ich so eine Predigt schreibe, dann setze ich mich immer hin und warte auf das, was da kommt. So, und dann war ich da mittendrin, genau an dieser Passage. Und dann habe ich geschrieben, damit sich ihre neue Identität dann auch irgendwann entwickelt oder dass sie mehr wird. Und dann habe ich nur gedacht, hä, was ist das denn? Was hast du denn da geschrieben? Dann habe ich mich an Wolfram erinnert. Wolfram war ja ein genialer Theologe und ihm waren die Sachen immer ganz wichtig und ich war ja damals Älteste und wenn wir irgendwie eine Klitzekleinigkeit verkehrt in dem Sinne ausgedrückt haben, aber es ist ja mehr als ein Ausdruck, dann hat er uns korrigiert und dass ich gedacht habe, wow, ich bin wirklich dankbar. Wir sind von Anfang an komplett in Christus. An anderen Stellen hätte ich euch das auch sagen können, aber hier bin ich. Habe ich einen Denkfehler gemacht? Nein, wir sind von Anfang an in Christus und es wird sich irgendwann in uns zeigen und durch uns zeigen. Aber wir lassen uns nicht immer mehr in Christus verwandeln. Und das ist so wichtig, dass wir vollkommen heilig sind. Wir sind ab dem ersten Moment, wo wir Ja zu Jesus gesagt haben, Heilige. Das ist kein Ausdruck unseres Verhaltens, aber unseres Seins. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon alle längst wusstet, ich habe mich überführt geführt und gedacht, nein, es ist wichtig, wirklich immer wieder vom Sieg her zu kommen, vom in Christus vollkommen sein. Das gelingt natürlich nur, wenn wir auf der einen Seite verstehen, Gott kommt uns entgegen, aber es gibt ja auch einen Part, der uns meint. Wie kann denn das praktisch geschehen? Ich habe meine Predigt überschrieben mit Achte auf dich selbst. Und jetzt knöpfen wir uns erstmal das Achte vor. Achte, pass auf, kümmere dich. Ist ein aktives Wort, ist ein Imperativ, eine Aufforderung. Auf der einen Seite werden wir ja nicht müde, immer wieder Gottes Gnade und seine Liebe zu betonen. Sein Zuspruch steht immer, immer über seinem Anspruch. Die Gabe immer über der Aufgabe. Und Gott will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber weil er uns den freien Willen gelassen hat, können wir eben unterwegs in alle möglichen Richtungen abbiegen, uns wieder von ihm abwenden. Und ja, einmal zu Jesus gesagt zu haben, ist einfach kein Freifahrtschein für unser Handeln, weil wir ja wissen, dass Jesus uns sowieso vergibt. Auf der Gemeindeleitungsklausur erzählte jemand, dass sie wiederum jemand kannte, der das so gemacht hat, wieso, ich gehe samstags zur Beichte und dann habe ich erstmal wieder eine Woche Ruhe. Und ich glaube, nur weil das aus dem Katholischen kommt, können wir uns nicht drüber stellen. Vielleicht haben wir das auch schon mal gemacht, dass wir gedacht haben, Mann, naja, dass wir sehr gnädig mit uns umgegangen sind. Und Gott ist gnädig, aber er ist auch ein gerechter Gott. Telefon. Und Paulus skizziert hier sehr, sehr deutlich, dass wir unser Heil auch wieder verlieren können. Nicht aus Versehen, sondern vorsätzlich. Und wenn wir glauben, dass wir so Gott in unser Leben integrieren können, wenn doch beides so zusammenpasst. Deswegen sagt er, wer also zu stehen meint, gebe Acht, dass er nicht fällt. Finde ich einen Hammersatz. Also wenn wir unserer Meinung nach meinen, safe zu sein, sicher zu sein, dann glauben wir vor allen Dingen an uns, aber nicht daran, dass wir seine Gnade brauchen, nicht daran, dass wir vor allen Dingen ihn brauchen. Und dann kann das passieren, dass Gott seine schützende Hand wegnimmt. Gottes Weg ist der untere Weg, der sagt, du bist Gott und ich bin es nicht. Du bist derjenige, der mir seine Gnade erweist und diese Gnade werde ich nie verdienen, aber sie schenkst du mir, damit ich eben dieses heilige Leben leben kann, damit ich nicht verworfen werde. Ohne ihn können wir nichts bewegen, aber mit ihm können wir die Welt verändern. Das ist unser Part. Er meint, ein Bewusstsein für dieses geistliche Leben, für unser Handeln zu haben und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Deshalb ist es immer wieder gut, einen Check zu machen, wie die Piloten das machen. Die Piloten, vielleicht nicht vor jedem Kurzstrecke, aber vor den Langstrecken, gehen raus, gucken sich alles an und kontrollieren die Instrumente. Aber sie gucken sich den Vogel auch von außen an. Und nicht, ob die Flügel alle dran sind, sondern die achten auf Sachen, die mir wahrscheinlich gar nicht bewusst sind. Und dann checken sie alles einmal in, alle Kontrollleuchten, ob die Flügel sich bewegen und all das. Und ehrlich gesagt, als Passagierin finde ich das gut, dass ich das Gefühl habe, sie kontrollieren alles, was man kontrollieren kann. Und Und für uns ist es auch gut, immer wieder zu gucken, sind wir am Strom des Heiligen Geistes angeschlossen? Ist der Tower auch derjenige, der uns Bescheid geben darf, wann wir zum Beispiel starten? Oder sagen wir, ach Mensch, also da ist jetzt eine kleine Lücke, ich gehe schon mal in die Luft. Kann schlimme Folgen haben. Bin ich also online mit Gott? Habe ich die richtige Position? Habe ich die richtige Haltung? Und dann in der Luft, habe ich die richtige Flughöhe, damit ich vielleicht ein Gewitter überfliegen kann oder einer anderen Maschine ausweichen kann? Machen wir diesen Check regelmäßig und nicht nur in den 7 Wochen zur Fastenzeit. Letzte Woche war ein Punkt der Predigt, Jesus will nicht Gast, sondern Gott sein in deinem Leben. Wie ist der Check zu dieser Frage bei dir ausgefallen? Hast du dich überhaupt das gefragt? Oder hast gedacht, naja, nächstes Mal. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns im Laufe des Tages immer wieder so diesen Check schenkt. Bin ich noch im Fluss des Heiligen Geistes? Bin ich in seiner Liebe? Bin ich in seiner Gnade? War das jetzt heiliges Reden, heiliges Handeln oder nicht? Und der Check ist, um Schlimmeres zu verhindern, nicht um Minuspunkte zu verteilen. Der Check, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit wir nicht fallen. Und hier steht das Fallen, das ist nicht so, oh, ich bin gestolpert, sondern das ist ein Hinknallen, aus der Höhe fallen, ein Zerschellen. Aber Gott sagt, ich will das gar nicht, achte auf dich. Er will, dass wir alle dieses gelobte Land einnehmen können. Es bedeutet aber noch viel mehr als nur eine Inspektion, sondern es bedeutet, sich nach mehr auszustrecken, wirklich in die Luft zu gehen, wirklich den Rahmen zu erweitern. Es bedeutet, dieses gelobte Land einzunehmen, auch gegen Widerstände. Und das kann im Detail für jeden von uns ganz unterschiedlich aussehen. Aber grundsätzlich für uns alle bedeutet das, dass wir uns immer mehr nach ihm ausstrecken und immer mehr in sein Ebenbild verwandeln lassen. So, und jetzt achte auf dich selbst. Gott wird ja nicht eines Tages fragen, was hat der andere gemacht, sondern wenn er mich fragt, muss ich auf mich gucken. Deswegen ist es immer gut, nicht vor allen Dingen das Fernglas oder das Mikroskop auf andere zu richten, sondern auf uns selbst. Ich liebe diesen letzten Teil. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Dieser Vers, den liebe ich, der begleitet mich. Und Freitag hatte ich so eine Situation, dass ich nur ganz schnell gesagt habe, ich danke dir, das, was du mir zumutest, das traust du mir auch zu. Ich danke dir, dass mir das zum Besten dient. Auch wenn ich geheult habe, aber ich habe mich schnell wieder eingekriegt. Gott will nicht, dass es uns schlecht geht. Und nur mal kurz so nebenher, die den Jakobusbrief durchgenommen haben, wissen das wahrscheinlich. Gott ist ja nicht der Versucher, sondern das sind unsere eigenen mir, meiner, mich Begierden, steht im Jakobus, na? Heute bin ich in der Schule. Nein, Jakobus 1, 12, folgende. Gott ist nicht der Versucher, aber manchmal lässt er uns unser Ding machen, nach dem Motto, wollen wir mal gucken, wie weit du kommst ohne mich. Auch wenn es uns vom Gefühl her überfordert, Gott schenkt immer eine Lösung, er schenkt immer einen Ausweg. Er sagt immer, ich bin da in diesem Schlamassel. Ich pass auf dich auf. Ich bin für dich da. Und was ich besonders genieße, ist, dass er sich um die Lösung kümmert. häufig sage ich, so, jetzt bin ich aber echt gespannt, wie du das Thema lösen willst. Das sage ich nicht, um mich lustig zu machen, sondern dass ich ihm ja häufig anbiete, also das ist, was ich denke, das könnte eine Lösung sein, das, also ich arbeite mit. dass ich mir Sachen vorstelle, aber eigentlich weiß ich, bin schon so lange Christin, eigentlich weiß ich, meistens wird der Ausweg ein ganz anderer sein, aber er hat einen Ausweg, er hat eine Lösung und die Lösung heißt immer Jesus. Die heißt nicht meine guten Ideen, die heißt nicht mein Gehirnschmalz, sondern die Lösung heißt Jesus. Und ja, er ist ein gerechter Gott, er ist ein heiliger Gott. Und gerecht heißt, dass er nicht alles durchwinkt und sagt, ach, ist ja bald wieder Samstag. Im Bild gesprochen. Das geht uns alle an. Und das Wichtige ist, dass wir solche Texte nehmen und dass wir uns von ihnen herausfordern lassen. Herausfordern in dem Sinne, dass wir verstehen, wie groß seine Liebe ist. Aber es ist auch eine ernste Sache, weil viele von den Israeliten haben das Leben verloren. Und ich kann immer so überlegen, es geht nicht darum, dass ich an mir runterkrittel und überlege, was bei mir alles verkehrt ist, sondern mir bewusst mache, wie groß Gott ist, wie stark er ist, aber auch wie heilig er ist. Er lässt uns nicht so, wie wir sind und er will nicht, dass wir auch manchmal nachtragend sind. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht nachtragend sind. Dass wir nicht, fällt mir jetzt gerade nur so ein, dass wir nicht Dinge nachtragen, sondern dass wir nach vorne gehen und dieses gelobte Land einnehmen, weil der Heilige Geist wohnt in uns und er hat alles dafür getan, damit wir dieses gelobte Land, wie immer es bei uns im Einzelnen aussieht, damit wir das erreichen können. Unser einziger Part ist, seiner Treue zu vertrauen. Ganz schnell. Hier steht, Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Gottes Treue zu vertrauen. Du bist da und du wirst mich nicht in diesem Sumpf. Du wirst mich nicht in diesem Ungeklärten. Du wirst mich nicht in diesem Ich weiß nicht, in der Spannung lassen. Irgendwann wird Gott handeln. Ich weiß nicht, ob jetzt, ob heute oder in 10 Jahren. Aber Gottes Treue, auch wenn es schwer fällt, auch wenn es schmerzt, aber sein Plan wird mit dir und mit mir zustande kommen, weil sein Plan ist besser als unsere Ideen und auf die Treue dürfen wir uns immer verlassen. Kümmere dich um dein Leben, um dein Glauben und um dein Wachstum. Er hat alles in uns hineingelegt, damit wir in diese Fülle hineinwachsen können, auch in Schwierigkeiten, auch in Gefahren, wie die Israeliten waren. Und ich möchte uns mit Paulus herausfordern, wirklich unsere Lebenszeit zu nutzen, von anderen zu lernen und uns auch inspirieren zu lassen. Und wenn es nötig tut, auch ermahnen zu lassen vom Heiligen Geist. Und selbst dann, wenn Gott dazu einen Menschen gebrauchen sollte, was wir ja nicht so gerne haben. Aber darauf zu vertrauen, dass Gottes Liebe ist stärker als alles andere, trotz diesem ernsten Teil. Und mit Hinbrunst haben wir ja gesungen heute, Gott ist heilig. Aber das ist ja die andere Seite der Medaille, er ist auch gerecht. Und keine Angst vor dieser Heiligkeit zu haben, sondern zu verstehen, Gott will uns dort hineinnehmen in das, was er für uns getan hat. Und damit sich seine Liebe immer stärker in uns zeigt. Gott ist stärker als alles andere, als unsere Schwächen, unsere Ich weiß nicht, unsere Ich kann nicht. Gott ist stärker, vertrau darauf, forder ihn heraus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du stärker bist als das, was mich bewegt. Ich danke dir, dass du das, und ich wollte gar nicht beten, aber mache ich jetzt. Ich danke dir, dass du das gelobte Land für jeden von uns hast. Ich danke dir, dass dieses gelobte Land für uns möglich ist. Mach uns kühn, mach uns mutig, dass wir wirklich das Alte hinter uns lassen. Schenk uns, dass wir nicht nachtragend sind, dass wir nicht trauernd sind, dass wir nicht am Alten hängen, sondern dass wir auf das zugehen, was du hast. Und auch wenn Menschen um uns gefallen sind im Leben, danken wir dir dafür, dass du willst, dass wir nach vorne gehen und dass wir wirklich dir vertrauen, dass du alle Feinde, alles, was gegen uns steht, dass du das wegnimmst. Wir vertrauen auf deine Treue und wir danken dir dafür, dass alle Hindernisse, diese, was du uns zumutest, das traust du uns auch zu. Deine Treue ist stärker, deine Heiligkeit ist stärker. Du bist da, deine Gegenwart ist stärker. Halleluja. Amen. Viel Spaß.